Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Bonjour und herzlich willkommen im allerneuesten Knochenjob-Format. Heute seid ihr wieder komplett auf Osteopathie-Visite mit Klaas Stechmann, meiner Wenigkeit, und meinem kongenialen Partner aus West-Hamburg, Dennis Jacobs.
Salut und bonjour.
Ja, die Woche hat mal wieder ein paar Anekdoten bei uns reingebracht. Alle, die uns regelmäßig hören, werden wissen, dass unsere letzte Folge ein Patient der Woche war, eine Patientin der Woche bei dir. Junge Dame mit Ermüdungsfraktur, ohne erkennbares Trauma oder ohne erkennbare Überanstrengung. Und gestern war meine letzte Patientin eine junge Dame mit Ermüdungsfraktur, unbekannt, längere Zeit unbehandelt gewesen. Gott sei Dank, da sie im medizinischen Setting arbeitet, nicht zu lange.
Was, meine Patientin, die jetzt zu dir gegangen ist?
Ja, ich glaube auch, ja. Das kommt häufiger vor.
Ja, laber
mich. Kriegst du E-Mails, ich bin eigentlich bei Dennis.
Andersrum.
Ja, zu dir gehen sie, weil hier keine Zeit ist. Und sie dann hat sich jemand gehen, der wo der Terminplan noch viele Lücken hat. Die Differentialdiagnose, bevor erkannt worden war im MRT, dass es eine Ermüdungsfraktur war, ein Mückenstich, ein entzündeter Mückenstich oder ein Insektenstich. Das war die erste Vermutung der Unfallchirurgie. Hat sich als nicht so ganz wahr herausgestellt.
Und dann war da...
Ich glaube, also Antibiotika oder irgendwas Entzündungshemmendes wurde gegeben, bis die dann nochmal gesagt hat, sorry,
nee. Wo hat sie denn diese Schmerzen lokalisiert? Seitlich an der Ferse oder unter der Fußsohle?
Nee, das war keine Fersenermüdungsfraktur, es war ein Mittelfußknochenermüdungsfraktur.
Ah, okay, und dann quasi auf dem Spannen sozusagen.
Ja, genau, obendrauf. Und ich weiß nicht, ob dann die Idee war, ja, du bist auf eine Biene raufgetreten oder irgendwas. Merkt man normalerweise ja auch. Also ist ja durchaus auch schmerzhaft, oder Mückenstich, selbst wenn man den Stich nicht merkt, merkt man ja hinterher eine Rötung, Schwellung, Juckreiz.
Ja, irgendwelche Entzündungszeichen müssen ja da gewesen sein. Ich kann ja nicht aus heiterem Himmel sagen, irgendein Viech hat mich da gestochen.
Ja, kannst du wahrscheinlich sowas behaupten, wenn du in der Unfallchirurgie arbeitest und eben keinen Bock hast.
Oder? War denn da für sie was zu sehen? Also hatte das
natürlich
irgendwie
nicht
Hand und
nein.
Fuß für diese Dame?
Nee. Nein, völlig aus der Luft gegriffen.
What the hell?
Ist so.
Oh Gott, ey. Im Bauernstaat Stade, ey, da sind echt noch wirkliche Tierärzte unterwegs.
Vielleicht war das Problem, ja.
Oh Gott. Ja, erstmal zum Hufschmied geschickt, um mir die Füße neu beschlagen zu lassen.
Ja. Genau, ja. Und dann mit diesem Vakuum-Metschuh oder du kennst diese Astronautenboots, Vakupet, ja, genau. Damit dann schön durch die Gegend gehumpelt.
Ja, verrückt. Ich hatte eine interessante, so ein kleines Happening, gar nicht großartige Aktion, aber es war für mich im Handling meiner Patientin ein interessanter Fall. Und zwar eine mittelalte Dame, die beim Skifahren von einem übermotivierten anderen Skifahrer umgefahren wurde, Luxation der Patella hatte, also Kniescheibe ist rausgesprungen, musste operiert werden. Sie hatte so einen 10 cm langen geraden Schnitt vorne an der Kniescheibe, ähnlich wie das bei einem künstlichen Kniegelenk aussieht, nur halt ein bisschen kürzer. Ist nach der Operation, hat sich das Ganze wieder entzündet, wieder aufgemacht, gespült und so weiter und ziemliche Verklebung da vorne drin. Und sie kam lange nicht über, ich sag mal, 70, 80 Grad Beugung hinweg und die Kolleginnen und Kollegen von der Physiotherapie sind da wohl scheinbar nicht so stark drangegangen. Es stagnierte und ich kannte sie aus anderem Kontext. Sie ist zu mir gekommen und ich pflücke sie da jetzt gerade auseinander und es geht so langsam ein bisschen weiter vorwärts, was die Beugung angeht. Aber das bedeutet auch intensivste fasziale Arbeit, was mir schon einige Flüche und Zaubersprüche eingehandelt hat, aber da kenne ich dann keinen Pardon.
Und da bist du immun gegen diese absolut. Verwünschung.
Ich bin so schlank, das fliegt alles an mir vorbei, rechts und links. Das ist der Vorteil, wenn man so ein Lauch ist. Und was mir noch nicht gefällt bei ihr, ist die Kniestreckung neben der Kniebeugung. Also beides noch schlecht. Und ich sehe, wenn sie geht, dass sie humpelt. Sie selber nimmt das gar nicht wahr, aber es sieht scheiße aus. Und von daher haben wir ein bisschen auch an der Kniestreckung gearbeitet. Und es war ganz interessant. Ich habe sie in Bauchlage gehabt und habe das Knie einfach kommen lassen, sodass sie mit der Schwerkraft in die Kniestreckung geht. Und habe dann immer gefragt, wo wirst du jetzt gerade aufgehalten, wo zieht es, wo spannt es? Und dann deutete sie hier und da und dort an. Und dann habe ich das immer versucht, ein bisschen wegzunehmen. Und das Knie wurde dann auch immer elastischer und konnte sich immer besser strecken. Und was ich dann ganz interessant fand, war, dass sie ab einem gewissen Punkt dann immer ventral Beschwerden und Züge beschrieb. Und wenn man sich das jetzt, muss man sich biomechanisch ganz kurz reindenken, wenn das Knie angebeugt wird, wird ja die Vorderseite mit der Narbe gedehnt und langgezogen. Dass das unangenehm ist, kann man sich vorstellen. Wenn aber das Knie gestreckt wird in Bauchlage, dann wird die Narbe ja eher angenähert und man hat ein bisschen mehr Gewebsspiel und Platz und Beweglichkeit in diesem Bereich. Aber in diesem Moment hatte sich vorne was angedeutet, was mir dann zeigte, dass auch in der Bewegung es scheinbar eine Adhäsion oder Verklebung vorne ventral am Knie gab, was dazu geführt hat, dass sie nicht gut in die Streckung gegangen ist. Und dann habe ich sie irgendwie auf dem Oberschenkel positioniert, auf meinem Oberschenkel positioniert, den ich auf die Bank gelegt habe, sodass sie so ein bisschen Überhang war. Und dann habe ich um sie drum gegriffen und relativ frickelig an dieser Narbe gearbeitet, dass sie das Knie ein bisschen besser strecken konnte. Und irgendwann macht es dann so ein bisschen Klick und es löste sich. Und dann war es mit der Streckung bedeutend besser. Aber so ein Phänomen hatte ich tatsächlich noch nicht, dass bei Annäherung quasi das Bindegewebe rumgejault hat.
Wären wir wieder ein bisschen bei der Diskussion direkte Techniken gegen die Barriere oder indirekte Techniken in die Leichtigkeit hinein oder sowas?
Und vor allen Dingen auch Dreidimensionalität des Gewebes, ne? Also wir gehen immer so ein bisschen darauf ein, dass wenn, also die Frage ist immer, wird das Gewebe gestresst, wenn wir es ziehen oder wenn wir Spannung drauf haben? Und scheinbar gibt es auch Verformungsmuster, die gestresst werden, wenn sie in die Annäherung kommen, weil an anderen Bereichen halt gezogen oder gewrungen wird. Und von daher ist es immer wichtig, A, dreidimensional zu denken und B, auch dreidimensional zu behandeln. Also es kommt eigentlich nie vor, dass irgendeine Körperregion nicht von allen Seiten von mir behandelt wird, wenn da in dieser Seite ein Phänomen gibt. Ja, alright. Und andere ganz kurze Anekdote. Ich hatte einen Profisegler, der jetzt gerade im Flugzeug sitzt und nach Bermuda fliegt, um da zum Trainingslager zu knallen. Und der macht nebenbei, um sich fit zu halten, CrossFit und hat sich darüber die berühmt-berüchtigten Shinsplints eingehandelt. Und ein Kumpel von ihm war bei mir und hat gesagt, da musst du mal hin. Und ich habe diesen Typen auch wirklich auseinandergepflückt. Also es ist immer besonders interessant, wenn so richtige Schränke und Bären zu einem kommen und wenn ich Hampelmann dann da ein bisschen rumfliktiere und ziehe, was die Leute dann so alles von sich geben. Und der war echt den Tränen nah. Und es gab eine Technik und da hat es... Das hatte ich nämlich noch nicht, deswegen wollte ich das einmal sagen, hat es ein besonderes Phänomen gegeben, und zwar Seitenlage Patient, Schienbein, unteres Schienbein ist zu mir gewandt. Ich habe mit meinen Daumenballen Hypotena an dem Muskelbauch des Gastrocnemius angesetzt und zwischen Gastrocnemius und Schienbein quasi die Strukturen auseinandergezogen. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Also gedehnt. Und dann habe ich nicht nur gezogen, sondern am Ende noch einen Thrust in das Weichteilgewebe gegeben. Und das ist so ein bisschen wie das Tischtuch, was verknüttelt ist, am einem Ende so ziehen, so dass quasi das ganze Tischtuch einmal glatt gezogen wird. Mhm. Und das war auf Höhe Mitte des Schienbeins so verklebt an dem Periost wahrscheinlich des Schienbeins, dass es richtig ein Thrust-Click gegeben hat. Es hat also richtig geknallt, als ich da an diesem bindegewebigen Tuch gezogen habe. Und danach hat der Typ, der ist fast von der Bank gefallen vor Schmerz, hat sofort unser Safe-Word gesagt, Pause. Und dann dachte ich auch kurz, okay, krass, was passiert jetzt hier? Blutet jetzt hier irgendwas ein? Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Aber nee, ging dann nach kurzer Zeit wieder und danach war es tatsächlich deutlich elastischer. Also die Leute kleben sich die Strukturen wirklich an allen möglichen Orten fest und auch da gilt es, dreidimensional an diesen Tischtüchern zu ziehen und zu mobilisieren, wenn man denn so behandeln will, wie ich das tue. Ja.
Ja, meine Hypothese dazu, das war das Septum, was da geklickt hat oder vielleicht auch die Membrana intraossea. Ist nicht so selten, dass solche Strukturen auch mal ein klickendes, knackendes, schnalzendes Geräusch von sich geben. Manchmal so sehr, sehr diffizil oder sehr delikat und manchmal auch ganz schön laut. Also gerade bei dem Septum, es gibt ja so diese Dreh-Rotations-Thrust-Techniken für das Septum intermuskulare am Brachium, am Oberarm. Und das kann manchmal ganz schön laut sein, ja. Und finde ich wichtig, diese Strukturen nochmal, weil die ja auch mit den neurovaskulären Strukturen miteinander verbunden sind. Also durch Septen hindurch oder an Septen entlang oder Interknochenmembran, da schlängeln sich auch viele Arterien, Venen, Lymphgefäße, Nerven entlang. Deswegen auch bei Parästhesien kann das sich auch lohnen, nochmal daran zu arbeiten.
Ja, absolut. Ich glaube auch für den lymphatischen Abfluss, für die Shinsplints, wo ich glaube, dass das einen riesen Einfluss auf diese Schmerzsituation hat, weil das Gewebe so ein bisschen verschlickt und versackt nach unten hin, ist das Choc-Güzel.
Jim. Gut, was ich diese Woche noch einmal erlebt hatte, war, dass ich im Schwimmbad war und da stand so eine Gruppe Jugendliche um mich herum so und ich dachte, dem muss ich noch mal zeigen, wie es hier so geht. Und meine Familie hat da auch zugeschaut und dann bin ich halt auf den Einer gegangen, habe mich richtig schön gefedert, habe mir aber in der Luft oder beim Absprung erst überlegt, was für einen Sprung ich eigentlich machen wollte. Ich wollte reinhauen und wollte halt zusehen, dass ich da was mache. Bin erstmal sehr weit hochgesprungen und dann gibt es ja diesen Körpersprung, dass du erstmal gerade hochspringst und dann drehst du dich quasi um 180 Grad in der Luft und gehst dann ins Wasser rein, ne? Also so wie Turmspringermäßig möglichst gerade wie eine Eins. Es hatte nicht mehr so ganz gereicht, dass ich meine Beine noch durchstrecke und bin dann mit angebeugtem Bein schön aus Wasser geklatscht. Oberkörper war gut drin und es ist auf meinen Unterbauch gekommen. Vollen Impact auf meinen Unterbauch, so unterhalb des Bauchnabels ungefähr gekriegt. Natürlich erstmal unter Wasser geblieben, dann hochgekommen, steinernes Gesicht. So getan, als wenn nichts wäre, gleich zum nächsten Sprung ausgeholt. Das hat aber ganz schön reingezogen. Und ich habe erstmal auch so geguckt, ob noch alles und ob eine Stelle ist und alles.
Sind denn das nicht die Sprünge, wenn man so eine riesen Wasserspritzfontäne machen will? Also so stelle ich mir das gerade vor.
Gibt's ja auch, ja. Es gibt ja die Arschbomben, es gibt die Krampen, die man auch aus Bauchlage macht, wo man dann den Körper noch zusammenzieht und dann schön so einen abgefederten Bauchklatscher macht. Hätte ich mir lieber mir vorher überlegen müssen. Jedenfalls habe ich Tage später noch gemerkt, dass ich echte Bauchschmerzen da unten habe. Oder ich habe mich daran erinnert, ach ja, da war ja was und so. Oh, habe mich dann schön in Stufenbettlagerung aufs Sofa gelegt und dann halt meine Viszera hin und her geschoben, sodass es jetzt ich mittlerweile wieder klarkomme. Und das war nochmal ganz schön, dass ich mir da eine viszerale Dysfunktion zugezogen habe. Bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht auch ein bisschen in den Rücken gezogen hat, aber hauptsächlich war es halt wirklich zu merken, dass es im untersten Trakt meines Verdauungstraktes zu merken war
und aber auch in vielleicht der Funktion ein
bisschen weiter südlich davon.
In der Funktion keine Einschränkung, auch nicht temporär gehabt.
Nein, das lief alles. Alles, was da so in der Region ist, hat alles funktioniert.
Die Red Hand der Natur auf deinem Körper, das Wasser gesagt. Genau. Klatsch.
geklatscht. Das hat echt geklatscht.
Be formless, shapeless, water can crash.
Ja,
hat Bruce absolut. Lee gesagt. Water ja. hat's dir verpasst. Okay. Ja, ja, interessant. Speaking of Viscera und Bewegungsapparat, da gibt's ja auch durchaus immer wieder Verbindungen, die wir auch immer wieder ranziehen und was ja auch ganz häufig bei vielen Menschen, die zu uns in die Praxen kommen, Novum ist, weil sie es gewohnt sind, bei bestimmten Bewegungsapparatsbeschwerden auch an dem Bewegungsapparat behandelt zu werden. Und wenn die Person mit Rückenschmerz dann auf den Rücken gebeten wird, dann gucken sie meistens ganz irritiert, weil der Rücken jetzt dann quasi auf die Bank gelegt wird und fragen sich, wie soll denn jetzt mein Rücken behandelt werden, wenn ich da drauf liege? Beziehungsweise es passiert ja auch häufig, dass man sagt, legen Sie sich mal bitte auf den Rücken und die Leute legen sich auf den Bauch.
Und, ja, jeden Tag dreimal.
Ja, und sind peinlichst berührt, wenn man sagt, ja, okay, und jetzt nochmal andersrum. Und dann fühlen sich alle immer wie die letzten Ottos. Ja, und genau da setzen wir vielleicht heute mal ein bisschen an und beleuchten nochmal so ein bisschen die Aspekte, warum wir Osteopathen denn so gerne auch in den Bauchraum gehen und warum wir Baralljünger versuchen, über Behandlung von Weichteilgewebe, Organen und deren Aufhängung einen Einfluss auf den Bewegungsapparat und auf Schmerzzuständen in diesem Zusammenhang zu geben.
Ja, absolut. Ich fand das immer sehr interessant. Für mich war das das, was ich eigentlich in Osteopathie lernen wollte. Ich wollte nicht irgendwie den Magen behandeln, weil ich den Magen behandeln will, sondern ich wollte halt wissen, wie ich Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen über den Magen geknackt kriege. Wie das halt häufig so ist, habe ich schon häufiger kritisiert, kam mir das immer ein bisschen zu kurz. So, wie sind diese Ketten, wie sind diese Verbindungen, warum macht das Sinn, daran zu arbeiten und so. Und die meisten Leute kommen ja dann doch nicht wegen viszeralen Beschwerden zu uns in die Praxis. So mit zunehmender Erfahrung gefühlt oder mit zunehmendem Standing kommen immer mehr Leute mit diffusen oder auch mit Bauchschmerzen zu Osteopathen. Aber in aller Regel handelt es sich halt so um die, naja, Beschmerzen im Bewegungsapparat. Ich habe mir zur Aufgabe genommen, da mal ein bisschen zu recherchieren. Es gibt ja in der Osteopathie sehr viele Behauptungen immer. Wir wissen sehr wenig, behaupten aber sehr viel, ist ja so ein geflügelter Spruch, den ich ja auch immer sehr gerne zitiere. Mhm. Es gibt ein paar interessante Studien zu dem Thema, die die Bedeutung von viszeralen Problemen oder viszeralen Schmerzen in Bezug auf Rückenschmerzen oder auf Gelenkschmerzen ganz gut beleuchten. Und eine Studie, auf die ich gestoßen bin, die ich sehr schön finde, ist die Studie Visceral Pain Mechanisms and Implications in Musculoskeletal Clinical Practice. Also Bauchschmerz oder viszeraler Schmerz und welchen Einfluss das auf die nun ja muskuloskeletalen Probleme hatte, die wir so im Alltag eigentlich behandeln, ist in dem Journal Medical Hypothesis erschien und von einem Nicht-Osteopathen, Pacheco Carosa aus Chile ist der. Und das ist ganz interessant, weil der das halt eben nicht so aus dieser osteopathischen ja Sichtweise beleuchtet, sondern einfach guckt, okay, übersehen wir da vielleicht irgendwas, ne? Also wir, so hauptsächlich die Ärzteschaft, die sich halt immer darum kümmert, okay, so wir versuchen jetzt mit bildgebenden Fahnen dort zu gucken, wo es weh tut oder halt auch dort zu behandeln. Und es kommt aber ja ganz häufig zu kurz, dass wir halt auch die letzten Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar auch gesehen haben, dass es nicht ausreicht, wenn wir die Leute einfach ins Röntgen oder ins MRT schieben und es halt eine sehr große Bandbreite an funktionellen Beschwerden gibt oder halt eben an unspezifischen Beschwerden, die halt irgendwie keine spezifische Ursache haben. Und was ich besonders schön finde an dieser Studie ist, dass es halt die möglichen Mechanismen, die dahinter stehen, sehr gut beschreibt. Also da wird sehr auf die Physiologie eingegangen, auf den Referred Pain, also übertragenen Schmerz, über welche Wege im Nervensystem, über welche Fasern von den Viszera ins Hinterhorn auf die somatischen Strukturen und so weiter. Ich will da jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, weil ich die Physiologie, die Neurophysiologie da jetzt auch nicht so parat habe. Aber das empfehle ich sehr, sich das mal durchzulesen und da mal reinzugucken, weil da auch unter anderem auf diverse Studien eingegangen wird, die diese Hypothesen, die es gibt, die das halt auch zeigen. Zum Beispiel bei einer Reizung des Kolons, also da wird halt eine Art, ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, eine Art Schrittmacher im Bereich des Kolons implantiert, also ein Reizgeber, und dann wird geschaut, okay, wo merken diejenigen, bei denen das implantiert ist, die Schmerzen oder wo entwickeln die irgendwelche Beschwerden? Und da war es jetzt nicht nur im Bereich des tiefen Bauchs, da wo er implantiert wurde, sondern auch ausbreitend über den Bauch und auch immer wieder in der LWS.
War denn dieser Reizgeber ein Bauchsprung vom Einer oder wie wurde das in der Studie?
Ich meine, dass es elektrischer Natur war. Also so diese ganzen Studien, die so gemacht werden, wo mit Schmerzreizen gearbeitet wird, ist in der Regel elektrisch, chemisch oder thermisch meistens. Und hier war es elektrisch.
Ja, okay.
Ja, sonst wird halt ganz häufig mit hypertoner Kochsalzlösung gearbeitet, aber hierbei war es meines Wissens nach elektrisch.
Ja, bei dir im Bauchraum, beim Unterbauchbereich könnte man ja jetzt überlegen, welche Strukturen könnten denn die Sachen da weitergeleitet haben, und ich habe gerade nochmal so ein bisschen überlegt, es könnte, je nachdem, wo du dann am Rücken vielleicht auch ein bisschen was gemerkt hast, entweder Aufhängung der Beckenorgane gewesen sein, hier sowas wie Delbert-Faszie und dergleichen, also
da hat es auf jeden Fall gut geklatscht. In die
das heißt ja, wenn wir uns Delbert-Faszie hatten wir auch schon mal hier, für die, die es noch nicht gehört haben, das ist quasi die Haltestruktur der Beckenorgane im kleinen Becken, wenn wir uns das Becken von oben anschauen, ein Becken ist ein Ring, das hat vorne ein Schambeingelenk, eine Symphyse, dann kommt die Blase direkt dahinter, dann bei den Männern die Prostata, bei den Mädels die Gebärmutter, und dann kommt das Ende des Dickdarms und dann kommt hinten das Kreuzbein, und rechts und links flankiert und verbunden ist das mit einer flächigen Lamina, und das ist die sogenannte Faszie von Delbert. Und die schauen wir uns immer ganz gerne an, wenn es so um ganz tief sitzenden unteren Kreuzschmerz oder / iliosakral Beschwerden, ISG-Probleme geht, weil es durchaus, ja, oder weil wir davon ausgehen, dass es einfach sowohl mechanische als auch vielleicht irgendwelche neurovaskulären Verbindungen, vielleicht sogar auch mal hormonelle Verbindungen gibt, die da hinten eine Spannung oder die in diesem Bereich einen Spannungszustand verändern und dann einen Rückenschmerz auslösen können. Und das könnte ich mir bei dir ganz gut vorstellen. Und anderes ganz klassisches Beispiel wäre natürlich jetzt irgendwie so Aufhängung Dickdarm, das Mesenterium. Das heißt, das ist so eine, ich sag immer, der Salatkopf quasi im Bauchraum mit der Wurzel an der Vorderseite der Lendenwirbelsäule, und dann sind an den Spitzen der Salatblättern immer der Dickdarm und die inneren Organe aufgehängt, und je nachdem, was da so los ist, wie schwer das Ganze ist, ob das mit Fett nach vorne und unten gezogen wird, ob das leicht und locker und verschieblich ist, hat das natürlich auch einen mechanischen Zug an der Aufhängung. Und der Klassiker ist so der ältere Herr mit so einer verschluckten Kanonenkugel im Bauch, so eigentlich relativ schlank von vorne und von der Seite im Profil, aber so ein kleiner Napoleon mit einer Rumkugel im Bauch. Und diese Leute hängen meistens immer wahnsinnig im Hohlkreuz, und das kann man biomechanisch, glaube ich, ganz gut als eine Verbindungsmöglichkeit dieser viszerosomatischen Kette sehen. Und das ist meistens immer der Graus für jeden Manualtherapeuten, so jemanden dann zu behandeln, weil der Rücken meistens bombenfest ist und alle Gleit- und Verschiebeschichten wahnsinnig auf Zug und auf Spannung sind, weil jede mögliche Kompensationslücke ausgenutzt wird, um diesen ganzen verschluckten Medizinball da vorne zu halten.
Genau. Biomechanik spielt dann da schon auf jeden Fall eine Rolle. Und ich habe auch gerade so ein Bild vor Augen von so einigen männlichen Patienten, die, wo das auch gar nicht so einfach war, die auf den Bauch zu legen auf seiner Liege. Ja, wegen der Kanone,
die sie vorne hatten. Das kenne ich auch. Ja, du musst fast was unter dem Brustkorb noch unterlagern, damit die nicht rechts zu links wieder runterkullern. Ja.
Ja. Mesos oder die Mesenterien sind auf jeden Fall auch meine Lieblingsstrukturen oder gehören zu meinen Lieblingsstrukturen, was die Viszera angeht oder was das fasziale Gewebe angeht. Unter anderem auch, weil die ja nicht nur so eine biomechanische Aufhängefunktion haben, sondern weil ja auch wiederum Arterien, Venen und Nerven ja auch damit gehen. Das ist ja das, was so zum Beispiel Mesenterien von den Radizen, von den Wurzeln unterscheidet. Das finde ich immer auch noch ganz interessant dabei, dass wir, wenn wir daran arbeiten, dass wir auch nochmal die Versorgung arteriell, venös, nerval dadurch auch noch beeinflussen können.
Ja, ich finde es immer, ich habe ganz lange gebraucht, das wirklich zu begreifen, wie im Bauchraum diese Strukturen alle aufgehängt sind und wo das alles herkommt. Und es ist ja so eine Duplikatur des Peritoneums.
Ja.
Und also es stülpt sich aus einem alles umfassenden Sack nach innen und an dieser Ausstülpung an den Spitzen ist jetzt nochmal was aufgehängt. Somit kann man dann auch ganz schnell global, wir sind ja immer schnell mit Ketten und dergleichen, quasi überall hin eine Verbindung ziehen.
Ja, exakt. Wo wir bei dem Thema so Dünndarm sind, dann gibt es natürlich auch das sehr interessante Feld des Mikrobioms. Ist in aller Munde seit einigen Jahren und es tritt immer mehr in den Fokus der Forschung und der Wissenschaft. Eine interessante Studie, die jetzt vor kurzem erschienen ist, 2023, in Frontiers in Microbiology, also auch ein recht fortschrittliches Journal, hat das Thema Gut Spine Axle, a possible correlation between gut microbiota and spinal degenerative diseases. Von der japanischen Forschungsgruppe Morimoto et al., also geht auf die Darm-Wirbelsäulenachse ein. Leute, die uns regelmäßig zuhören, die wissen, dass wir da schon öfter drüber gesprochen haben, über die Gut-Joint-Axis oder die Gut-Enthesis-Axis, also welchen Einfluss das Mikrobiom und der Dünndarm halt eben auf die Gelenke hat. Ja, sehr bekannt und mehr oder weniger in aller Munde ist ja auch die Gut-Brain-Axis, welchen Einfluss das Mikrobiom auf unser Gehirn hat und auf unsere Stimmung und auf unsere mentale Gesundheit hat. Aber insbesondere auf die Wirbelsäule, da geht diese Studie ganz gut darauf ein. Das ist so eine Art narratives Review, was so beleuchtet, okay, was ist das Mikrobiom, welche Einflüsse gibt es da drauf? Und das ist natürlich die Ernährung, die häufig schlecht ist, aber auch sowas wie Schlaf oder auch sowas wie Bewegung oder wenig Bewegung, was dazu führt. Und welche Folgen halt eine Dysbiose dort unten hat. Und da werden halt mehrere Studien herangezogen, die halt zeigen, welche Korrelation oder vielleicht auch welche kausalen Zusammenhänge es da hat. Und vermutlich könnt ihr euch schon denken, worum es geht, dass es halt nämlich um sowas wie offene Darmbarriere geht, Entzündungsmechanismen, Leaky Gut wäre da mal wieder dieses Stichwort. Und dass das halt eben dazu führen kann, dass wir halt teilweise Osteoporose entwickeln oder halt ein gereiztes Immunsystem, dass der Stoffwechsel gereizt wird und Stoffwechsel nicht so richtig gut funktionieren kann und wir halt eben diese unterschwellige Entzündungsreaktion haben, die sich halt überall im Körper absetzen kann und halt unter anderem auch wirklich in der Wirbelsäule, ja, auf Muskelebene, auf Bandscheibenebene. Da gab es noch eine andere Studie dazu, die von einer Gut-Disc-Axis gesprochen hat, also Darm-Bandscheiben-Achse. Und da muss man auch wieder sagen, als ich diesen Artikel gelesen habe, da dachte ich auch, okay, gut, ne, diese Forschungsgruppe sagt, wir haben das erste Mal, wir sind die Ersten, die das den Begriff der Gut-Spine-Axis vorschlagen. Da denke ich, hey Leute, vor ein paar Jahren gab es halt genug andere, die gesagt haben, Gut-Joint-Axis und im Wesentlichen ist ja die Wirbelsäule auch.
Such dir jetzt eine Struktur und du könntest es nach deinem Namen
nennen. Genau, ja, ja. Ich sage jetzt Gut-Penis-Axis
zum Beispiel. Der Knochenjob, ja, das, ja, die Knochenjob-Achse.
Genau. Ja, genau. Deswegen müssen wir noch schnell einen Artikel dazu veröffentlichen.
Ja, ja.
Aber nichtsdestotrotz sollte man das halt auf jeden Fall ernst nehmen, ja, dass das da eine große Rolle beispielen kann. Und ist ja in aller Munde und ich bin auch mittlerweile großer Freund davon geworden, das anzusprechen. Und bei vielen stoße ich da auf offene Ohren und empfehle ja auch immer mal wieder daran zu arbeiten. Das heißt, gesunde Ernährung, Schlaf, Bewegung, aber unter Umständen halt auch noch Zuführung von Probiotika, Präbiotika, ne? Und da bin ich teilweise ganz gut gelaufen, weil man dadurch die Leute, finde ich, auch immer ganz gut kriegt, nochmal mehr an den Lebensstil zu arbeiten und da halt mehr in Richtung Proaktivität zu arbeiten.
Ja, ich hatte jetzt gerade eine Patientin, die mit dem Verdacht von Glutenunverträglichkeit und ihrem allgemeinen Unwohlsein und so weiter untersucht worden ist. Und es hat sich schulmedizinisch nicht bestätigt. Sie hat aber gesagt, sie hat es im Selbstversuch einfach mal ausprobiert, 3 Wochen lang komplett auf Gluten zu verzichten, was für sie wirklich hart war, weil sie eine absolute Brotliebhaberin ist, wie sie ja, selber schwierig. Sagte. Und sie sagte aber, es war irre, es hat Wunder gewirkt, es ging mir bedeutend besser, ich war frischer, ich war klarer, ich war fitter und hatte weniger körperliche Beschwerden einfach. Das Thema Ernährungsmedizin ist ja ein Riesenfeld, aus dem ich mich persönlich immer so ganz gerne rausziehe, aber so mit so kleinen Stellschrauben oder kleinen Hinweisen, wenn man da mal gefragt wird, was meinst du hierzu oder dazu, dann versuche ich da auch eine Hilfestellung zu geben, beziehungsweise die Leute dann in ein fachkundiges Personal weiterzugeben. Ich frage mich, ob es sinnvoll ist, Probiotika einfach so auf das Milieu oben drauf zu schütten oder ob es nicht vielleicht sogar sinnvoller wäre. Erstmal quasi das vorhandene Milieu einmal zu killen oder irgendwie auszuhungern und dann quasi wieder neu aufzubauen. Und auch da gibt es dann wahrscheinlich Wechselwirkungen und bei dem einen hilft es so, bei dem anderen reicht es hierzu. Wir werden ja hin und wieder mal gefragt, welche Präparate und Mittel wir da empfehlen. Und ich glaube, man kann jetzt ohne irgendwie Werbung zu machen pauschal sagen, dass wir da jetzt keine Zaubermittel aus unserem Schränkchen ziehen, sondern das sind häufig hochwertige Produkte, die frei verkäuflich sind in der Apotheke. So,
ne? Ja, und, genau.
Am Ende, für mich heißt es immer, Ernährung ist super individuell und spielt eine Riesenrolle. Und genau diese Achse, die du gerade genannt hast, ist sehr interessant. Ob man das jetzt immer alles in Achsen einteilen muss oder ob man jetzt nicht einfach sagen kann, guck mal, es gibt einen Blumenstrauß an Möglichkeiten, wo das Mikrobiom und eine Störung der Darmbarriere überall einen negativen Einfluss drauf haben kann. Das wäre, glaube ich, etwas leichter. Es ist natürlich irgendwie in ein wissenschaftliches Konstrukt gepresst, weil man sich ja immer nur Teilaspekte rauspickt und die dann untersucht. Ja, Mikrobiom, aber sehr interessantes Feld. Und die alten Chinesen, die wussten es schon lange und haben immer gesagt, Darmzentrum der Gesundheit. Manchmal bin ich dann doch immer wieder erstaunt, mit welchen Modellen und Herangehensweisen die wirklich auch gute Arbeit geleistet haben.
Ja, bringt mich wieder so ein bisschen dahin, dass die Sicht, die wir auf unser Leben haben oder auf die Medizin oder auf unseren Körper haben, auch wirklich nur eine Sicht ist, so dass wir jetzt irgendwie versuchen, das wissenschaftlich darzustellen. Während die alten Chinesen halt eben eine andere Sicht darauf hatten, haben mit Energiemeridian, Yin, Yang, 5 Elemente, was auch immer argumentiert. Andere Nationen, die Ureinwohner Nordamerikas, haben den Körper als heiligen Ort, als heiligen Tempel gesehen und mit den Urahnen kommuniziert und so weiter. Ja, mittlerweile frage ich mich echt immer wieder, ob wir da halt wirklich die Wahrheit gepachtet haben oder uns der Wahrheit annähern oder ob das halt nicht echt alles Ansichtssache ist oder das, was jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren an Forschung noch kommen wird, ob das nicht halt wie immer mehr der alten Ansichten bestärkt oder halt einfach nur neue Erklärungsmuster dafür liefert, für Sachen, die eigentlich schon seit teilweise Jahrhunderten oder Jahrtausenden bekannt waren und wir immer wieder mehr dahin kommen. Ja. Nochmal eine interessante Studie, die auch gut gemacht ist, weil es nämlich eine ganze Population eingefasst hat, also eine Kohorte, so eine Kohortenstudie von Briten, die 1946 geboren sind. Und davon, die haben ja auch schon ein gewisses Alter erreicht und davon waren noch 3271 Teilnehmer übrig.
Okay.
Und da wurde halt geguckt, die wurden halt über Jahrzehnte lang immer wieder befragt, durchleuchtet und geguckt, okay, wie sind die aufgewachsen, unter welchen Umständen haben die gelebt und was haben die für Symptome? Und in der Studie von Muturi et al. 2018 erschienen, Longitudinal Profiles of Back Pain Across Adulthood and Their Relationship with Childhood Factors. Also Rückenschmerz im Erwachsenenalter und welche Faktoren aus der Kindheit spielen einen Risikofaktor. Ja, das ist ja auch immer gut zu wissen für uns, wenn es heißt, ja, du, es gab ja den Gameboy-Rücken in den 80ern, in den 90ern, da wurde gesagt, ja, die werden alle später Rückenschmerzen
kriegen. Den Begriff kenne ich gar nicht.
Ja, okay. Ja, ja, den habe ich mal, habe ich mal auf einem
Congress
of Low Back Pain. Und Handy-Nacken wird drüber gesprochen und dieses und jenes und so weiter. Mhm. Ne? Und da wurde halt geguckt, das sind natürlich unter ganz anderen Umständen aufgewachsen, in der Nachkriegszeit. Und die zwei größten Faktoren, die da halt so mit reinspielen, sind neben schlechtem Aufwachsen, also poor housing quality, also dass sie unter schlechten hygienischen und familiären Umständen aufgewachsen sind. Das war einer der größten Faktoren für Rückenschmerz. Aber gleich danach kam Bauchschmerzen. Mhm. Also abdominal pain, Bauchschmerz war einer der zweitgrößte wichtigste Faktor, wenn du das in der Kindheit oder in der Jugend hattest, dass du als Erwachsener Rückenschmerzen kriegen kannst. Mhm. Da ist wieder ein bisschen um die Frage, welche Mechanismen stehen dahinter, und es lässt sich halt so einfach nicht sagen, aber in der Studie wurde davon gesprochen, dass es halt eben durch diese frühe Sensibilisierung im Kindheitsalter, also dass das Nervensystem sich schon mit Schmerz beschäftigen musste, was in der Kindheit ja eher selten ist, dass dadurch halt eine Sensibilisierung halt entstanden ist, die dann halt eben das Risiko gesteigert hat, später auch Rückenschmerzen zu kriegen. Mhm. Ja, wir als Osteopathen könnten sagen, okay, oder vielleicht schlechte Umstände, schlechte Ernährungssituation, vielleicht schlechtes Mikrobiom oder vielleicht irgendwelche mechanischen Sachen, die da zusammenhängen. Spekulation wäre da auf jeden Fall offen. Aber diesen Faktor finde ich halt auch nochmal ganz wichtig. Ja, das schärft vielleicht nochmal unsere Sicht darauf, worauf wir achten sollten, wenn wir Kinder in der Praxis haben, damit die möglichst rückengesund groß werden, und dass das halt einfach nicht nur auch eine Sache ist, die wir uns ausdenken, sondern dass es halt wirklich so in so großen Kohortenstudien, die über Jahrzehnte betrachtet werden, wirklich nachweisbar ist.
Ja, ist natürlich ein sensibles Thema, die Menschen auch aufzuklären über diese Dinge und dann auch vielleicht zu sagen, den Weg, den du jetzt hier gerade mit deinem Kind einschlägst, ist vielleicht nicht der Ideale, und wer sind wir, dass wir uns rausnehmen zu sagen, dieses und jenes funktioniert gut und das lassen wir besser auf jeden Fall. Ist auch wieder hochsensibel und individuell. Die meisten Menschen, die mit Kindern zu uns kommen, sind ja relativ häufig nicht aus einem sozial schwierigen Umfeld, sagen wir mal, sondern es ist meistens Bildungsbürgertum, die auch solvent sind, und da finde ich so das Heranziehen und Züchten in Anführungszeichen eines Kindes schon häufig als ganz gut gegeben. Ich glaube, das wäre wirklich eine wichtige Arbeit, in Brennpunkten da aufzuklären, was ja auch schon viel stattfindet, beziehungsweise in Therapieformen, wo Menschen gar nicht den Zugriff zu Bildung haben, da nochmal irgendwie zu versuchen zu intervenieren. Aber das ist natürlich auch ein langer Prozess so, ne? Das ist nichts, was wir in einer Stunde Osteopathiebehandlung dann wieder in die Wege bekommen. Aber ja, da könnte man sich ja mal Gedanken drüber machen, wie man das am besten in der Gesellschaft impliziert und umsetzt. Das ist eigentlich, ja. Abermals ein Thema für Schule und Bildung, aber was da dann auch wieder in die Familien getragen wird und dann umgesetzt wird, das ist ja meistens immer dürftig.
Genau. Oder mein Vorschlag, die Preise für Osteopathie massiv runterschrauben, für einen Zehner behandeln und in die Schulen gehen, in die Brennpunkte gehen und genau. Nicht mehr so dieses Klientelgefusche mit den Reichen und Schönen und gut Privatversicherten.
Ja. Oder Hardcore-Scheiß-Lebensmittel hochsteuern. Ich war jetzt neulich halt in Dänemark. Die Alkoholsteuer in Dänemark, die tat mir richtig weh. Und alles, was gut ist, einfach zur Verfügung stellen. Aber das ist jetzt auch sehr kurz gesprungen und relativ wenig darüber nachgedacht. Aber ja, irgendwie, da geht die Reise hin, und auch du und ich, wir fressen auch gerne mal Scheiße und haben dann mal irgendwie so ein bisschen Grummeln im Bauch und den Magen verstimmt. Ich habe mir vor 2 Tagen eine Pasta al-Arabiata gemacht und habe da 3 Knoblauchzehen reingemacht, und am nächsten Tag an der Bank rumorte es und mein Bauch machte Geräusche. Und es gibt ja Bauchgeräusche und es gibt Bauchgeräusche.
Es gibt Bauchgeräusche, bei denen selbst die Patienten wissen, was da bei dir unten drin los ist.
Oh Gott, ja, das war ein bisschen unangenehm. Dann noch einen morgendlichen Kaffee da drauf und schon war das Mikrobiom wirklich am Rühren, muss ich sagen. Aber noch geht's ganz gut mit meinem Rücken, von daher immer alter weiter. Okay. Und Knoblauch soll ja auch sehr gut sein. Also
ja, auf jeden Fall. Gerade auch im Hochsommer, im Spätsommer mit der Mückenzeit, das ist auch eine gute Prophylaxe.
Ich krieg dann manchmal Feedback, dass ich so ein bisschen nach Wurst rieche, wenn ich zu viel Knoblauch gehe. Wurst.
Okay, ja. Zum nächsten Thema. Seriös, letzte Studie, die ich anführen will, die hatte ich auch schon mal angesprochen, eine Studie von Smith et al. 2021. Auch so eine Kohortenstudie, die 55.000 Australierinnen untersucht hat, also weibliche Australierinnen. Und haben die hat halt so geguckt, viel? Okay.
Ja, haben sie.
Ja, da gibt's so viele, ja. Hm. Genau. Bald nicht mehr, aber mittlerweile schon, ne? Hm. Und die hat mal geguckt, okay, welche Zusammenhänge gibt es zwischen Rückenschmerz und Inkontinenz und Atemproblem? Also sowas wie Asthma zum Beispiel. Und die haben halt immer geguckt, okay, jemanden, der jetzt Inkontinenz hat, beziehungsweise Inkontinenz entwickelt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diejenige im nächsten Jahr Rückenschmerz entwickelt? Und interessant ist, bei dem Thema Inkontinenz ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 1,2 oder 1 zu 2,1. Also 20% oder 100% erhöhtes Risiko, Rückenschmerzen zu entwickeln, wenn man halt eben an Atemproblemen oder an Inkontinenz leidet. Also auch nochmal deutlicher Hinweis darauf, dass viszerale Probleme oder Beschwerden im Organbereich mit Rückenschmerzen zusammenhängen. Mhm. Andersrum war es auch gegeben, wenn man halt Rückenschmerz hatte oder Rückenschmerz entwickelt hat, dann war die Wahrscheinlichkeit in einem um einen ähnlichen Faktor oder fast noch etwas höheren Faktor wahrscheinlich, dass man halt eben sowas wie Atemprobleme oder Bauchprobleme entwickelt hat.
Ja. Ja, ist immer die Frage, was macht man jetzt aus so einer Information? Ist ja schon sehr interessant, diesen Aspekt mal rauszuarbeiten, aber was bedeutet das konkret so für uns, ne? Also
Ja, genau. Es zeigt halt die Korrelation, mögliche Kausalitäten kann man dann wieder drüber spekulieren, welche Mechanismen stehen dahinter. Und da gibt es halt die Spekulation, unter anderem bei uns. Und dann halt, also was macht man jetzt damit, ne? Gute Frage. Wenn jemand so zu uns kommt, dann könnten wir dafür sensibilisiert sein, sind wir als eigentlich per se als Osteopathen, dass wir halt die Zusammenhänge berücksichtigen und gucken, okay, haben wir auch Dysfunktion auf der anderen Seite oder so oder halt in anderen Bereichen des Körpers. In der Gesamtmedizin ist so ein bisschen mein Eindruck, dass da halt auch mehr drauf hingewiesen wird, dass man halt auch nicht nur jetzt als Orthopäde auf dem Rücken guckt, sondern halt eigentlich auch schauen sollte, okay, welche Kofaktoren, welche Komorbiditäten haben wir noch mit dabei. Macht das aber halt wieder kompliziert und würde halt wieder dann den Rahmen sprengen und würde die Anamnese krass ausufern lassen. Aber so zumindest ist mein Eindruck, das Bewusstsein und die Wissenschaft öffnet sich halt immer mehr in diese Richtung, dass es halt weg von diesem einzelnen reduktionistischen hin so mehr zu dieser Komplexität geht.
Ja, finde ich eine gute Entwicklung. Ich denke mir dann immer als Handwerker, ich gucke immer auf die Dinge, die ich jetzt in meiner Stunde dann konkret auch beeinflussen kann. Und das ist dann meistens eher biomechanisch bedingt. Alles weitere ist Long-Term Lebensstilveränderung. Und Inkontinenz, da haben wir wieder die Delbert-Faszie, die ich da an die ich sofort gedacht habe. Und
kannst du noch was anderes?
Ja, und bei der Atmung, Aufhängung vom Perikard natürlich irgendwie so, ne? Also Rippen, Brustwirbelsäule, Verbindung zum Zwerchfell. Es gibt ja so eine Verbindung von der Trachea zum Herzbeutel, zum Zwerchfell, was total clever ist, damit diese Strukturen nicht alle gegeneinander so sehr gezerrt werden, sondern eher als funktionierendes Konglomerat bei der Atmung hoch und runter bewegt werden. Und das macht absolut Sinn, dass wenn du einen Einfluss oder eine Verschlechterung der Funktion hast durch irgendeinen Impact, dass du einen Einfluss auf die Struktur hast. Da sind wir wieder bei Stills Prinzip. Funktion und Struktur bedingen sich und finde ich, macht einen ganz guten, ist eine ganz gute Brücke zu deiner Studie, da aus osteopathischer Sicht so einen Einfluss zu sehen, ja.
Ja. Alright. Ja, sehr gut. Ja, das ist nur ein Teilaspekt der viszeralen Osteopathie beziehungsweise der Osteopathie, die halt die gesamten Zusammenhänge des Körpers betrachten will. Wo wir jetzt noch nicht so drüber gesprochen haben, wäre sowas wie Vagus, Phrenicus, die Überschneidung im Hinterhorn. Das hatte ich vorhin ein bisschen angesprochen, aber da ist noch auf jeden Fall sehr viel Platz für anderes. Aber was mir jetzt nochmal wichtig war, war auch nochmal auf ganz andere Sachen hinzuweisen, wie zum Beispiel diese Gut-Spine, Gut-Joint-Axis. Und dass es halt eben auch da andere Mechanismen gibt, als die, die wir jetzt immer runtergebetet haben, ne? Ja, wir möchten ja nicht immer zu viel am guten alten Barall rumschrauben oder halt rumkritisieren, aber das ist nun mal eine Koryphäe und das wird halt in Osteopathie immer rangezogen und so. Da lohnt es sich halt auch mal so ein bisschen von unseren Narrativen Abstand zu nehmen und halt nochmal zu gucken, okay, was gibt es da halt so eigentlich tatsächlich, ne? Was ist evident und was können wir halt, wo können wir ein bisschen mehr von unseren Behauptungen wegkommen und mehr zur Realität so ungefähr hingehen.
Ja gut, aber das würde uns ja noch mehr Handschellen anlegen in unserem Tun. Wir müssen ja, also wir haben Handwerkszeug, wir haben das Handwerk der Osteopathen, wir arbeiten mit unseren Händen und nehmen Einfluss auf Gewebe. Wenn wir jetzt sagen, das werfen wir alles über Bord, weil das Ganze viel größer und komplexer ist, dann ist dem Menschen, der zu uns kommt, ja auch nicht so richtig geholfen. Also man muss alles hinterfragen, was man den ganzen Tag so vorgekaut bekommt und dann anwendet. Aber ich finde, da steckt auch doch noch eine große Kraft und eine Power drin, dass dann auch wirklich dem Menschen geholfen wird, auch wenn es nur temporär ist und auch wenn Dinge viel komplexer sind. Aber was ja auch noch gar nicht erforscht ist, ist das, was wir jetzt hier viszeral behandeln, was das auf den ganz verschiedenen Ebenen auch nochmal für einen Einfluss hat. Was hat unser händisches Tun für einen Einfluss auf eine Reizdarmsymptomatik im Sinne von Darmbarriere? Haben wir einen Einfluss aufs Hormonsystem? Wir haben beide schon mal gesagt, dass wir beim Diabetiker, wenn wir die Bauchspeicheldrüse behandelt haben, dass das einen temporär krassen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel haben kann und so. Also wir haben schon in manchen Bereichen händisch einen Einfluss. Ob das ausreicht, das sei mal dahingestellt. Aber ja, also Blick öffnen ist das, was Klaas sagt. Einfach in die Ferne schauen und nicht zu sagen, Osteopathie ist alles oder X ist alles oder Y ist alles. Wir müssen einfach immer mehr einen Krempel zusammenwerfen. Aber wir müssen auch ja natürlich uns irgendwie committen und sagen, das probiere ich jetzt, weil X und Y, das ist mein Plan, mein Ziel. Jetzt lass uns das mal ausprobieren.
Ja, genau. Das finde ich ganz wichtig, dass wir so die Scheuklappen ablegen und den Blick etwas weiten. Und weil wir ja sonst auch gerne der Ärztezunft zum Beispiel das gerne vorwerfen, dass die halt Osteopathie abhaken, ja, irgendein Schwurbelbums oder sowas.
Schwurbelbums. Da haben wir schon eine Überschrift für unsere Folge.
Du weißt, was ich meine. dass wir selber da halt uns nicht so abschotten und dass wir eine gemeinsame Kommunikation finden. Und was ich halt gesagt hatte, ist, dass wir vielleicht völlig richtig liegen in unseren Annahmen und wir ja auch praktisch Einzelfallstudien jeden Tag quasi herbeizaubern, aber die Erklärungsmechanismen dafür manchmal vielleicht nicht so ganz toll sind und so. Vielleicht wird das in Zukunft genau das, was wir behaupten, evident. Vielleicht gibt es aber andere Mechanismen schon dafür, die man halt, andere Wegmechanismen, die zeigen, ja, das funktioniert aber vielleicht auf einem ganz anderen Weg, als wir bisher gedacht haben. Ne? Das ist ja momentan sehr beliebt, Biomechanik klein zu reden und solche Mechanismen wie Kontextfaktoren, Placebo, Hormonsystem, Stoffwechsel, Entzündungsprozesse, das halt mehr zu betonen und so. Ne? Und das finde ich witzig. Und es passieren so viele interessante ganzheitliche Sachen in der aktuellen Schmerzforschung, dass man da halt echt offene Augen und offene Ohren haben sollte. Und das ist auch gerade echt für unser Metier super interessant ist.
Der Mensch, das komplexe Wesen.
Ja. So sieht's aus. Nichtlineare Verfahren oder nichtlineare System ist auch so ein beliebtes Wort. Quantenmechanik auch super. Sobald irgendwas ein bisschen über dem sichtbaren, messbaren hinausgeht, wird sehr gerne sofort, kennst du Quantenphysik und so? Alles wissenschaftlich belegt. Das sagen vor allen Dingen die Leute, die besonders wenig Kenntnis von Quantenphysik haben. Wozu ich mich auf jeden Fall auch zählen muss. Wird immer gerne herangezogen.
Ja. Es ist ja, es ist so schwer zu greifen, weil wir westlich orientierten Mediziner ja unseren Blick haben und die Menschen hier in diesen Breitengraden immer wieder ähnlichen Ernährungseinflüssen unterliegen und anders auf Dinge reagieren als jetzt im Mittleren Osten oder in Australien. Das ist ja auch, wir sind ja auch alle gar nicht so immer über einen Kamm zu scheren. Ich finde es super komplex, da irgendwie Allgemeingültigkeit reinzubringen. Aber ja, das ist das ewige Thema, Klaas, um das wir hier immer kreisen, das Individuum versus Kausalzusammenhänge für die gesamte Menschheit. Wir tragen unseren 0,01% Beitrag dazu, das ein bisschen in die, ans Licht zu bringen und sehe unser Soll für diese Woche diesbezüglich erfüllt und würde ganz kurzes Break machen.
Das machen wir. Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige, also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem, da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.
Okay, willkommen zurück nach der kurzen Pause und jetzt habe ich noch ein kleines Attentat auf Klaas vor. Es ergab sich, dass ich mich mit Menschen umgeben habe, die Klaas ganz gut kennen und unter anderem habe ich mit einer ehemaligen Kommilitonin aus deinem früheren beruflichen Leben kommuniziert und zwar
brechen das hier ab.
Du hast hier ein paar Semester Sinologie studiert, deswegen wahrscheinlich auch deine Affinität für TCM und fernöstliche Heilkunst.
Und auf die Schnauze hauen auf fernöstliche Art.
Das kannst du nicht, weil ich ganz woanders sitze. So, und lieber Klaas, jetzt möchte ich folgendes Statement von dir haben. Was hast du denn damals empfunden, als du den grünen Marspenis gegessen hast?
Ich habe den nicht gegessen. Ich habe den essen lassen.
So, jetzt brauchen wir natürlich eine Erklärung. Was bedeutet das? Ich weiß es wirklich selber auch nicht. Was ist der grüne Marspenis?
Das ist was, was man unter vier Augen besprechen könnte.
Okay.
Nee, es ist, es geht soweit. Es war ein chinesisches Eis.
Ah, okay.
Ja.
Und welche Geschmacksrichtung?
Erbse.
Erbse, okay.
Ja, in China gab es oder gibt es jede möglichen ganz andere Geschmackssorten für Eis und so weiter. Und ich hatte auf jeden Fall mal irgendwann mal Eis entdeckt, was Erbsen drin hat.
Okay.
Ja.
Aber du hast es nicht probiert.
Doch, klar. Ja, ich habe alles durchprobiert. Das, immer wenn ich in einem anderen Land bin, bringt es mir echt viel Spaß, in Supermärkte reinzugehen und zu gucken, okay, was gibt es da, und dann solche Sachen durchzuprobieren und so. Nicht nur beim Alkohol, sondern in China war dann halt eben auch Eis irgendwie so das Ding, was ich da gemacht habe. Und ich schrecke nicht davor zurück, alle möglichen Sachen irgendwie zu probieren. Und ich weiß auch noch einmal, als ich dann in China dann hingegangen bin, habe mir irgendwas im Supermarkt so angeguckt und habe gedacht, okay, ich wollte mal ein bisschen so, ich esse gerne Tintenfische und so weiter. Und da habe ich irgendwie auch so Tintenfisch mal gekauft, in so Pulver eingelegt und leg das so auf die Kasse, bezahl das, die Kassiererin guckt mich an und so zieht das so durch. Und später, als ich dann so seid ihr sage, also tschüss, auf Wiedersehen, dann dreht sie sich um. Hat sie so richtig ausgeschüttelt vor Lachen.
Okay.
Ich weiß nicht so genau, was ich da gekauft oder welche Symbolik das da hatte mit diesem getrockneten Tintenfisch. Irgendwas, was nicht so ganz jugendfrei war. Vielleicht gegen Menstruationsprobleme oder irgendwie sowas.
Okay.
Naja, so ist das, wenn man halt nicht in dem Kontext des Landes steht.
Na gut. Ja. Ja. Ich habe mal ein Leberwursteis gegessen und das war gar nicht so schlecht, ehrlicherweise.
Okay.
Naja.
Klingt nach Skandinavien.
Irgend so ein verrückter Italiener, der in Deutschland irgendein Allmann-Eis produzieren wollte.
Okay. Ja, nicht schlecht.
Ja, okay. Ich lasse dich mal frei hier von dem grünen Marspenis, sonst wirst du hier noch weiter in die Bredouille gebracht. Packen wir lieber ein bisschen...
geschieden.
Pack ein bisschen Mucke auf die Playlist. Und etwas off-topic auch, wir waren gerade bei Lebensmitteln und Ernährung. Ich trinke ganz gerne mal einen richtig leckeren Frozen Margarita und habe mir so ein paar Ingredients besorgt, um den selber zu machen. Und da besorge ich mir dann das sogenannte Maldensalz dazu. Das ist so ein Pyramidensalz, was so ganz leicht zerbröselt, wenn man da drauf drückt. Und wenn man den Rand des Glases mit diesem Maldensalz bestreut und dann da ein bisschen freshen Margarita Cocktail drüber schüttet, dann bin ich ganz happy. Und das zu Ehren dieses Jahr oder diesen Sommer packe ich von Banderas Alma de Guitarra auf die Playlist, ein ja sehr bekannter mexikanischer Hit, auch vielfach in Film und Fernsehen verwendet. Das ist mein erster Track und jetzt direkt nach der Aufnahme wird's für mich heute nach Köln gehen auf eine Hochzeit und das Brautpaar ist, die sind beide ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz aktiv und dieses Deutsche Rote Kreuz, das ist auch so eine eingeschworene Gemeinschaft, die sowohl ihr Hobby als auch Berufung als auch Privatleben alles zusammen teilen. Und ich habe schon gehört, die werden eine große Parade auffahren. Wahrscheinlich reiten die auf irgendwelchen Wasserschläuchen oder machen dann noch irgendwie so ein kleines Testszenario, dass dann irgendeine Katastrophe auf der Hochzeit passiert und dann müssen alle gerettet werden und so weiter und so fort. Und da schaue ich mit einem lachenden und einem etwas ängstlichen Auge drauf, welche Cringe-Nummern da auf mich warten. Und um mich da ein bisschen drauf vorzubereiten, holt mich die Band John Ossie mit dem Track Rescue Team ein bisschen runter. Das ist mein zweiter Track.
Ich hatte diese Woche einen Jungen in Behandlung, 7 Jahre alt oder so, ein bisschen gehandicapt, infantile Zerebralparese gehabt, aber echt einer meiner Lieblingspatienten, der kommt immer mal wieder vorbei und ich versuche ihn immer wieder auf die Beine zu stellen. Irgendwie kam er damit an, kennst du Jan Delay? Und kennst du den Song? Na, 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 und so weiter. Und dann war es so, dass ich einfach mein Handy angemacht habe und einfach habe Mucke laufen lassen. In der Handlung immer lauter gemacht und dachte ich, ja, das könnte ich vielleicht doch auch häufiger machen.
Yeah.
Und man kann zu Jan Delay gespaltener Meinung sein. Der kann auch ultra nervig sein. Es gab mal irgendwann so einen Artikel über ihn, der sehr kritisch war und irgendwie gefühlt haben alle aufgeatmet, dass man endlich ihn auch mal scheiße finden darf, so ungefähr.
Okay.
Es gibt mehrere Songs, die ich richtig cool finde und einer der Songs ist Wassermann, den ich hiermit auf die Playlist tue.
Okay.
Mhm. Und dann Thema Stoffwechsel, Thema Blutzucker, Thema Diabetes, metabolisches Syndrom, den Song Blood Sugar Sex Magic von den Red Hot Chili Peppers.
So nämlich.
Schön, ne?
Rappen wir ab mit einer Kette für dich, mein Lieber.
Kette.
Wir ziehen heute mal eine lange Kette von dem Atlas. Das gibt dir alle möglichen Access-Möglichkeiten hin zu... Ich bin gerade im Lauftraining und habe beidseits Achillesbeschwerden. Von daher hilf mir und zieh mir eine Kette von Atlas zu Achillessehne.
Atlas, Achilles. Dennis, du bist... heute der Mystiker, die griechischen Helden, der griechische Mythos.
Mm-hmm.
Auch ganz interessant, nochmal darüber nachzudenken, wie unsere Körperrepräsentation ist, welche Strukturen im Körper wir halt allgemein mit solchen Helden sagen oder mit irgendwelchen mystischen Sachen bezeichnen.
Finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Also
ja, finde ich auch
das
cool.
Das hilft, oder das hat mir auch beim Lernen sehr geholfen damals.
Ja.
Das war, ja.
Da könnten wir auch mal eine Folge draus machen, nochmal neue Begriffe für körperliche Strukturen zu finden. Dass man da, das machen wir mal.
Okay.
Muss ich trotzdem die Kette noch machen oder kann ich
jetzt weiter skippen? Nee, reicht schon.
Ja, okay. Ja,
gut. Also tschüss. Einfach einrenken und bam, unten Achillessehne wieder locker.
Ist erzähl. Gut, ne? Ja. Okay, lass mich überlegen. Da gäbe es jetzt diverse Möglichkeiten am Atlas und so weiter. Da schlängeln sich dann ja auch wieder Nerven entlang. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, du trägst halt richtige Last auf deinem Genick. Das ganze schwere Gewicht. Und wir sagen wir mal, richtig schwerer Kopf im sprichwörtlichen Sinne. Wortwörtlich und sprichwörtlich, dass man halt zum Beispiel vielleicht auch eine depressive Verstimmung hat und es so richtig auf den Atlas drückt und du hast da echt krasse Kopfschmerzen, Nackenschmerzen. Dadurch haben wir eine Sensibilisierung im Nervensystem, periphere Sensibilisierung und auch eine zentrale Sensibilisierung, einfach krasser Schmerzreiz plus krasse Depression, vielleicht ausgelöst auch durch den Schmerz, das wissen wir, dass Schmerzen und Depressionen, also chronischer Schmerz und Depression sehr zusammenhängen. Dadurch haben wir einen Einfluss auf das gesamte Nervensystem, auf den Stoffwechsel. Wir haben hohe sympathische Aktivität, geringe parasympathische Aktivität, Stress auf dem ganzen System. Wir haben eine Entzündung, eine geringgradige Entzündung, die sich im ganzen Körper ausbreitet. Und auf diversen Strukturen, auf unser viszerales System, auf unser neurovegetatives System und halt eben auch so weit, dass wir halt unsere Achillessehnen, die uns heldenhaft sportlich machen, die uns aber auch sehr empfindlich machen können. Und das könnte dann die Achillesferse sein, die Achillessehne, dass wir bei einer geringen Belastung durch diese völlig veränderte Stoffwechsellage frühzeitig schon Schmerzen kriegen in dem Bereich. Ja, das wäre Belastung, die sonst okay wäre, Gott. Unter diesen veränderten Umständen, zack, Scheiße. Unsere Achillessehnen entzünden lässt.
Ja, danke.
Habe ich dich gerade damit beschrieben?
Ja, spreche ich jetzt gleich mit meiner Therapeutin, ja.
Ich bin dein bester Therapeut bei allen.
Das ist ja das Problem.
Knochenjob ist Therapie für dich, glaube ich, ist der einzige Grund, warum du es noch machst.
Oh Gott. Ja, kann man nichts gegen sagen.
Ja, ich bin gerade ein bisschen selber angetan von meiner Kette, muss ich sagen.
Ja, gut. Kannst
smart.
Du, das ist so eine Joker-Kette, kannst du natürlich für alle möglichen Körperregionen nutzen.
Kann man, stimmt.
Ja.
Aber so wie gesagt, gerne ein bisschen weg von dieser Biomechanik-Faszienkette, die sich zentrale Sehne hätte ich rausnehmen können oder was auch immer.
Ich greife mir gerade schon an die Achillessehne. Ich muss jetzt nochmal wieder in den herabschauenden Hund gehen, gleich, glaube ich, eine Runde.
Ja, Lieblingsübung.
In diesem Sinne habe ich jetzt keine Zeit mehr, lieber Klaas. Wir sprechen uns nächste Woche wieder.
Bis zur nächsten Episode im Knochenjob-Podcast. Bleibt uns gewogen. Ich freue mich, dass ein paar neue Bewertungen dazu gekommen sind. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns abonniert auf diversen Kanälen, wo ihr uns hört, auf welchen Endgeräten oder welchen Streaming-Anbietern. Und guckt auch auf die Möglichkeit, dass ihr uns auch einen Kaffee ausgeben könnt. In den Folgenbeschreibungen seht ihr, dass ihr uns einen Kaffee geben könnt. Das Geld kommt teilweise uns zugute, teilweise natürlich auch wohltätigen Zwecken.
Und das ist aber nicht gut für dein Mikrobiom, mein Freund. Und für meine Achillessehne.
Ja. Aber ja, egal. Genau. Ja,
ihr könnt uns zerstören. Macht das.
Wir opfern uns.
Alles klar. Au revoir.